Es war ein klassisches Parkhaus mit Schrankenanlage. Größtes Problem eigentlich, dass am Tag mindestens zweimal diese Schranke abgefahren wurde.
Das heißt, man braucht eigentlich eine Vollzeitperson, die die Schranke wieder anbaut.
Genau.
Egal, ob du das Hotel zum Goldenen Anker hast oder ein Marriott, die spielen alle zusammen und tauschen sich da wirklich aus, welche Software wie genutzt wird, machen Fortbildungen gemeinsam. Das ist ein Riesenvorteil. Wir sind einerseits vielleicht nicht immer die Lautesten, aber machen verdeckt das sehr, sehr gut. Und wir beschäftigen mehr Menschen als die Autoindustrie. Und das zeigt eigentlich so ein bisschen, was wir hier bewegen.
Herzlich willkommen zu Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung. Bei uns befinden sich heute zwei junge Hotelunternehmer, der Otto Konstantin Lindner und der Tobias Sebastian Oberdiek. Beide haben 2022 angefangen mit Hospitality X. Und natürlich ist Hospitality X nicht einfach Hotelbetreiber, sondern macht sozusagen spannende Crossover-Konzepte zwischen, ich sag mal, Logis und Services. Wie das genau klappt und ob das stimmt, was ich sage, das besprechen wir einfach mit unseren beiden Gästen. Herzlich willkommen, Otto Konstantin und Tobias Sebastian von Hospitality X. Toll, dass ihr da seid und herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Christoph.
Vielen Dank, Christoph.
First things first. Otto Konstantin, Tobias Sebastian, brauche ich für Erfolg in der Hospitality-Branche zwei Vornamen?
Ja, also ich habe das eigentlich nur nachgemacht. Ich finde es schön mit Tobias Sebastian jetzt. Ich meine, ja. Tobias S. Oberdiek fand ich aus dem Angelsächsischen ganz cool. Aber eigentlich ursprünglich ist das anders bei uns reingekommen.
Ja, mein Vater heißt auch Otto und dadurch haben wir jetzt den zweiten Vornamen mit reingenommen, dass wir eine Unterscheidung zwischen uns beiden haben.
Ja.
Und wie Tobi schon gesagt hat, fanden wir die beiden Vornamen einfach cool in der Vermarktung auch.
Ich fand meinen Einstieg halt so grandios und dann habe ich mich vorhin vorgestellt und dann sagst du, hallo, ich bin Otto, hallo, ich bin Tobias. Und ich so, oh nein, jetzt stellen sie sich ja gar nicht mit zwei Vornamen vor. Aber okay, habe ich das zumindest.
Unsere Branche hat aber auch schon lange gebraucht, dass wir nicht uns nur mit Nachnamen vorstellen. Also daher sind wir schon ganz stolz, dass wir einen Vornamen jetzt übernennen. Da haben wir eine lange Leidensgeschichte eigentlich hinter uns und so weiter und viele Diskussionen vorherigen Ideen, wo man lange doch diskutiert hat, auch mit vielen Mitarbeitern, ob das überhaupt möglich ist in der Hotellerie, dass man wirklich auch einfach seinen Gast mal mit Vornamen anspricht.
Weil man denkt, die Gäste erwarten das, dass man sieht's, ne?
Ja, absolut. Wir sind eine klassische Dienstleistungsbranche und die geprägt ist von auch viel althergebrachten Themen, die auch zu Recht da sind. Ich meine, vieles, was neu ist, ist nicht einfach besser, sondern muss sich natürlich gegenüber irgendwie alten Sachen auch beweisen.
Konservativ heißt auch einfach das Konservieren von erfolgreichen Konzepten,
genau.
Ne?
Ja, absolut. Konservativ heißt ja nicht, dass man nicht was Neuem aufgeschlossen ist, aber das muss sich gegen das Alte irgendwie bewähren. Und das war so eine lange Diskussion. Und heute, ich meine, die meisten Konzepte, die du wahrscheinlich auch kennst, wo du direkt einen Vornamen angesprochen wirst, wenn du reinkommst, würdest du gar nicht mehr drüber nachdenken, dass jemand deinen Nachnamen sagt.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, mein Vater, der war viel in Hotels unterwegs und der wäre auf keinen Fall gerne geduzt worden. Das, da bin ich ziemlich sicher. Ich beschreibe mal kurz, was ihr macht und danach sagt ihr, was ihr wirklich macht. Ihr kauft bestehende Hotels oder betreibt selbst eigene Entwicklungen von Immobilien zu Hotels und eure Nische sind so ein bisschen, ich finde so Luxuseigenschaften zu Nicht-Luxuspreisen und andererseits so eine Art Crossover zwischen Hotels und Themen oder Services, die relevant sein können, wenn ich nicht zu Hause bin. Ist das einigermaßen beschreibend, was ihr macht?
Ja, da waren jetzt schon einige Crossover-Themen mit drin, ja. Christoph. Also wir bei Hospitality X haben uns die Vision gesetzt, die Hospitality-Industrie mit anderen Industrien zu verbinden. Was heißt das? Wir haben ganz unterschiedliche Vertragsmodelle mittlerweile. Wir haben 7 Hotels bei uns im Portfolio mit Hospitality X und haben von dem Kauf einer Immobilie bis hin zu Dienstleistungsverträge jetzt alles im Portfolio. Wie du schon gesagt hast, ist Digitalisierung ein Thema, was wir natürlich extrem forcieren, sehen aber auch, dass wir ein tradiertes Hotel wie das Hotel 4 Jahreszeiten am Schluchsee natürlich nicht so weit digitalisieren können oder auch nicht digitalisieren wollen, wie jetzt ein komplett digitalisiertes Apartment-Hotel wie den Zipper in Düsseldorf.
Und ihr habt erst vor gut 3 Jahren gegründet. Betreibt jetzt schon 7 Hotels, das ging ja relativ schnell. Ich schlafe gern im Motel One, ich schlafe gern im Crown Plaza, ich schlafe gern im Hyatt, wenn der Kunde zahlt. Das ist ja für 3, 4 und 5 Sterne eigentlich schon irgendwie in Deutschland gefühlt ganz gut alles ausgelastet. Wie kann man denn von denen jetzt Marktanteile wegnehmen und im Jahr 2022 anfangen, nicht nur eins, sondern möglichst viele Hotels zu betreiben?
Ja, völlig unterschiedlich, ja. Also was du gerade sagst, sind kettengetriebene Hotels. Motel One, absolute Success Story. Also was Dieter Müller da aufgebaut hat, mit Sicherheit die erfolgreichste Story der Nachkriegsgeschichte in unserer Branche. Absolut Chapeau dafür. Ganz toll. Die anderen Kollegen, die du gerade genannt hast, können extremst gut Standardisierung. Was die aber alle aus unserer Sicht nicht so perfekt können wie wir vielleicht, ist dann das ganze Thema Individualisierung. Und wir lieben das Thema Konzepte, Themenhotellerie, und das spiegelt sich ja auch in unseren Marken wider, die wir eigentlich betreiben, dass wir versuchen, immer Geschichten herauszustellen und wirklich einen Content da zu kreieren. Wir schicken nicht an 100 Millionen Loyalty-Member eine E-Mail. Dafür individualisieren wir es aber so, dass der Kunde bei uns, wenn er zu uns kommt, wirklich auch sagt, ich möchte genau deswegen zu euch, weil ich in den 4 Jahreszeiten auch Urlaub machen möchte oder in dem Parkhotel Hagenbeck hier in Hamburg-Hagenbeck Urlaub machen möchte oder eine tolle Businessreise erleben möchte. Das ist was völlig anderes, als dass ich sage, schnell rein, schnell raus und weiß aber auch meinen Standard dann zu schätzen.
Das Hotel Hagenbeck ist direkt neben dem Tierpark. Haben die einen eigenen Eingang in den Tierpark?
Ja, der liegt aber wirklich direkt um die Ecke. Von da aus, wenn du dich anstrengst, 2 Minuten, wenn du langsam gehst, 3 Minuten.
Aber es gibt keinen hoteleigenen Eingang direkt im Park, sondern man nimmt den Haupteingang.
Der ist direkt daneben.
Quasi direkt auf dem Gelände.
Aber wenn ich morgens aufwache und Fenster aufhabe, kann ich das einmal Tier hören. Gut nachgemacht, genau.
Ja, danke, das höre ich öfter. Da habt ihr, glaube ich, auch heute geschlafen. Wenn ihr jetzt in euer Hotel oder in das Hotel geht, sagt ihr dann guten Tag, wir kommen von Hospitality X? Oder sagt ihr, seid ihr so ein bisschen inkognito unterwegs und guckt mal, ob niemand mit dem Finger ins Nutella fasst?
Nee, wir arbeiten da sehr, sehr eng natürlich mit dem operativen Team zusammen, mit dem Hoteldirektor. Und
ihr
ich kennt
euch dann auch, ne? Also die.
Genau. Okay. Unerkannt jetzt in die Hotels zu kommen, ist, glaube ich, unmöglich, was ja auch gut so ist. Wir arbeiten da sehr, sehr eng mit den Teams zusammen, sowohl auf der operativen Ebene als auch auf der strategischen Ebene. Jetzt hier im Parkhotel Hagenbeck ist der Eigentümer Herr Joachim Weinlich Hagenbeck, der Eigentümer auch der Hotelimmobilie ist. Und mit ihm arbeiten wir natürlich auf strategischer Ebene. Aber unerkannt ins Hotel zu kommen, das wird nicht funktionieren.
Was sind Sachen, auf die ihr dann trotzdem so achtet, wo ihr einfach sagt, wir können nicht aus der Haut, wir setzen uns hin und zählen langsam im Kopf, bis ich angesprochen werde, ob ich einen Kaffee haben möchte? Also was sind da so Beispiele, auf die ihr achtet, wo ihr wisst, das macht vielleicht auch den Unterschied bei Gästen?
Ich glaube, du kannst immer, wie das in jeder Branche so ist, ob ich jetzt im Retail arbeite oder in unserer Branche, wenn du in ein Hotel reinkommst und du kannst natürlich von Anfang an anfangen, jetzt eine Liste aufzuschreiben, was du alles erkennst und was du meinst, was du jetzt verbessern könntest, muss man immer sich selber ein bisschen zurücknehmen, weil es nicht immer ganz fair ist, weil man selber weiß, wenn man operativ arbeitet, was das bedeutet eigentlich. Und uns interessiert gar nicht so sehr das, was wir jetzt sehen, weil finde ich immer nicht schlimm, als reinzugehen und zu meinen, dass wir wissen, was der Kunde möchte, sondern genau das ist das Thema ja, dass wir gucken eigentlich, ob das Thema Bewertungen extrem. Es gibt, glaube ich, keine Branche, die so extremst bewertet ist wie unsere. Ja? Also wenn die Immobilienbranche und irgendwie der Bauträger mal so bewertet werden würde wie wir, dann würde sich in der Bauindustrie, glaube ich, viel bewegen. Weil wenn ich darauf gucke, wir sind ja stolz darauf zu sagen, mit dem Zipper, in Düsseldorf haben wir jetzt nach 2 Jahren, wie viel Bewertungen haben wir jetzt?
Wir haben eine Wette am Laufen, und zwar habe ich gesagt, dass wir in diesem Monat noch die 1000 Bewertungen erreichen. Ich glaube, wir liegen jetzt gerade bei 946, also ist noch ein bisschen was to go. Wenn wir es schaffen sollten, geben Tobi und ich einen aus. Also das operative Team in Düsseldorf versucht gerade alles möglich zu machen, dass wir die 1000 Bewertungen schaffen.
Und das ist entscheidend für uns. Ja, wir gucken eben bei diesen Bewertungen, weil wir sagen, auch wie immer im Leben, die schwarzen Schafe einer Branche kann man nur dadurch eliminieren, indem man selber sehr transparent ist. Indem man sagt, kommt bei uns auf die Seite, geht auf Google oder auf die anderen Kanäle, auf denen ihr gebucht habt, bewertet uns. Und das schauen wir uns dann an. Das werten wir auch digital aus, auch mit AI. Und gucken uns dann genau an, was sagt der Kunde, was läuft gut und was läuft überhaupt nicht gut bei uns. Und das interessiert uns. Und weniger, ob wir jetzt in ein Hotel laufen und sagen, warum kam der Kaffee 2 Minuten zu spät oder hinten war es schmutzig. Das ist nicht das Entscheidende.
Ihr habt jetzt die Zahl 1000 Bewertungen nach irgendwie 2 Jahren gesagt und euch angeguckt und wart ganz aufgeregt. Könnt ihr mal sagen, was andere Häuser nach 2 Jahren an Bewertungen haben? Also ist das so, liegen die dann eher bei 200 oder also ist das, kann man das ungefähr vergleichen, damit man irgendwie weiß, wie gut das, was das für eine Leistung wäre, 1000 Bewertungen nach 2 Jahren zu haben?
Ja, also weit darunter. Mhm. Wenn man das jetzt vergleicht, ich glaube 200 ist schon fast eine gute Anzahl von Bewertungen. Wenn man jetzt wirklich ein Standardhotel auch nimmt, von uns, also für uns, auch wie Tobias gesagt hat, war das von vorne an, war das wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass wir Bewertungen sammeln und darüber natürlich auch eine gewisse Auffindbarkeit haben. Mhm. Online-Auffindbarkeit. Google-Bewertungen ist in der Hotelauswahl, glaube ich, so das fast das Wichtigste auch. Kennst du selber, wenn du dir ein Hotel anguckst, schaust du direkt bei Google rein, wie ist die Bewertung, welche?
Und es ist so nervig, weil es manchmal so Hotels gibt, mit denen ich total zufrieden bin und dann sehe ich, dass die eine total schlechte Bewertung haben und denke so, das ist ja verrückt. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil ich viel schlechte Erfahrungen gemacht habe in Hotels, die bessere Bewertung haben. Und das ist, glaube ich, auch so eine Manie von den Deutschen, dass sie so stark nach diesen Bewertungen gehen. Ich war kürzlich in Paris und habe da war so ein Concierge und kam halt wenig Leute auf ihn zu und ich wartete irgendwie gerade auf mein Essen. Und dann habe ich ihn gefragt, was hat sich denn in den letzten 15, 20 Jahren, seitdem du arbeitest, am meisten geändert? Und er meinte, ja, früher konnte ich halt sagen, geh zu dem Restaurant und von diesen 3 Gerichten such dir eins aus. Und heute tippen die Leute, während ich das sage, schon bei Google ein, was das für eine Bewertung hat. Und wenn das eben nicht 4, irgendwas ist, dann sagen sie, ja, haben sie noch ein zweites. Und das sozusagen diese Gläubigkeit nach Google-Sternen einfach so das höchste Maß der Dinge geworden sind. Das findet er teilweise schade, aber er war auch irgendwie so offen zu sagen, dass er so, ist halt so und muss halt mit leben. Aber das fand ich ganz spannend.
Ja, das ist ja das Interessante, auch wenn man sich die Feedback-Kultur ansieht. Ich glaube, in Deutschland extrem geprägt, man gibt eigentlich nur Feedback und vor allem auch Bewertungen, wenn man eine schlechte Erfahrung gemacht hat.
Ja, oft ja.
Amerikaner zum Beispiel aus meiner Erfahrung heraus geben viel mehr auch positives Feedback. Und das haben wir jetzt mit dem Zipper wirklich versucht, dass wir auch auf unsere Gäste zugehen, sie aktiv fragen, uns auch Feedback zu geben, weil das hilft uns, unser Konzept zu optimieren und auf der anderen Seite natürlich jetzt auch SEO-technisch auffindbar zu sein.
Ja, und du sammelst vor allem die Positiven auch ein. Mhm. Das ist das Gute, weil du das reinstellst. Also ich kenne es aus dem Retail zum Beispiel nicht so, dass man erstmal am Ladenausgang gesagt bekommt, cool, dass du dir die Jeans geshoppt hast, bewerte uns doch mal nach deinem Gesamteinkaufserlebnis. Und das war es, was wir halt schaffen in unserer Branche, weil wir immer schon davon gelähmt haben, als Dienstleister eigentlich auf einen Gast zuzugehen. Das ist das Schöne auch an unseren Mitarbeitern, dass unsere Mitarbeiter in unserer Branche meistens sehr, sehr offene Menschen sind, die nah am Gast sind, rankommen. Und das war auch ein Thema, was während Corona sozusagen uns auf der anderen Seite auf die Füße gefallen ist, weil die auch in anderen Branchen extremst plötzlich beliebt waren, bis hin zu Sekretariatsarbeit, wo man gesagt hat, perfekt, wenn ich mir vorne jemanden aus der Hotellerie hinsetze, der kann direkt mit meinem Kunden sprechen, der kriegt den Mund auf, der kann das Telefon perfekt annehmen, der schreibt das auch auf, was es gibt. Andererseits, sie kommen ein Segen auch, haben wir gesehen, wieder in unsere Branche, weil sie gemerkt haben, sie sind dann doch sehr verhaftet bei uns. Und das ist eigentlich ganz cool zu sehen.
Auch hier bei OMR arbeiten ein paar Leute, die aus der Hotellerie kommen. Und die sind auch genau in diesen Aufgaben, wo du musst Stress haben, hast mit vielen Leuten zu tun, weißt morgens noch nicht genau, welche 3 Herausforderungen heute auf dich zukommen und hast auch mal einen Tag wenig, aber den nächsten Tag dann 3-mal so viel zu tun. Und da haben die auch gemerkt, dass das am besten klappt mit Leuten, die Hotelerfahrung haben. Das finde ich ganz witzig.
Ja, stressresistent. Mhm. Ne? Also das ist echt, was man in der Hotellerie auch lernt. Ich glaube, eine meiner stressigsten Situationen war damals ein Praktikum in Shanghai, wo ich dann am Buffet stand und mit Stäbchen das Rührei machen musste. Mhm. Und das war nicht nur ein Buffet, sondern ein Live-Buffet, wo wirklich die Gäste dir dann auf die Finger gucken, wie du dann das Rührei machst mit den Stäbchen. Da musst du schon sehr stressresistent sein.
Was hast du da, also wofür war das die Strafe, dass du es mit Stäbchen machen musstest? Oder ist das einfach da die Kultur?
Das war die Kultur so, das machte man da so.
Ja.
Zum Glück habe ich es dann irgendwann halbwegs gut hinbekommen, dass sich keiner beschwert hat.
Das soll man im Office nochmal einführen, die Geschichte kann sogar ich noch nicht.
Ja, mit Stäbchensachen machen, ne? Otto, du bist familiär so ein bisschen vorbelastet, du kommst aus einer, sagt man Hotelleriefamilie? Ist das das richtige Wort?
Ja, kann man so sagen, ja.
Du, Tobias, hast lange Jahre für die Familie Lindner gearbeitet und hast da irgendwie deine Erfahrung gemacht. Wie habt ihr euch dann getroffen und warum habt ihr nicht einfach gesagt, komm, wir nehmen irgendwie aus dem Bestand 3 Hotels und führen die und machen wir jedes Jahr 5% mehr Rendite und machen uns da irgendwie nicht ganz so viel Stress. Warum habt ihr gedacht, wir fangen mit so einem risikoreichen neuen Unternehmen an?
Ja, ich habe 15 Jahre lang für Ottos Vater gearbeitet. Selber war ich geprägt unternehmerisch. Meine Eltern waren auch immer selbstständig.
Welche Branche?
Mit kleinen Agenturen, Kommunikationsagentur. Mein Vater war eigentlich geprägt daher, dass er im ersten Berufsleben Sportjournalist war und dann Chefredakteur aus einer europäischen Sportnachrichtenagentur. Also das Thema Content hatte ich immer früh mitbekommen, dann Unternehmertum aber auch. Und dann bei Ottos Vater habe ich eigentlich wirklich gelernt, wie man einen größeren Mittelständler wirklich eigentlich prägt und leitet. Was vollkommen anders ist nochmal als Konzernstrukturen, die ich nur im Praktika gesehen hatte.
Das ist ein AG mit über 30 Hotels?
Genau, so war das dann bis vor Corona. Und während Corona konnte ich Ottos Vater dabei auch noch begleiten, wie man so ein Unternehmen, was dann während Corona über 50% Umsatzeinbußen hatte, trotzdem schafft, durchzuretten wirklich. Wir haben jeden Tag gekämpft und alles gesehen, was Unternehmertum ausmacht. Und während der Zeit haben Otto und ich uns eigentlich schon lange gekannt, weil Otto war in einigen Stationen auf der Welt. Wir haben gerne Trendreisen gemacht für neue Hotels, die sich dann damit überschnitten haben. Und wir beide haben eigentlich dann überlegt, was kann man nach Corona, nachdem wir eigentlich die Zeit überstanden haben, wirklich auch selbst eigentlich mal machen. Und somit sind wir dann eigentlich an das erste Projekt The Zipper Hotel and Apartments eigentlich drangekommen.
Jetzt haben wir schon so oft Zipper erwähnt, noch gar nicht erklärt, was das nun genau ist. Was ist das Zipper?
Der Zipper ist eine Kombination aus Hotel und Apartmenthaus. Wir sind damals in den Zipper gekommen. Das ist ein 19-geschossiges Hochhaus. Wir haben 12 Etagen dieses Hochhauses. Der ist eigentlich thematisch in zwei Themen aufgeteilt. Also wir haben in den ersten 5 Etagen eine Facharztklinik mit 12 Fachärzten, ganz unterschiedliche auch Fachbereiche, thematisch sehr gut aufgeteilt. Und unser Konzept beginnt dann ab Etage 6 bis 17. Das sind 168 Apartments, die so ausgebaut sind, dass man sie wirklich von einer Nacht bis mehrere Monate auch richtig bewohnen kann. Jedes Apartment hat eine voll ausgestattete Küche. Und das war, was wir damals auch forciert haben. Wir haben uns ganz genau den Düsseldorfer Hotelmarkt angeguckt und haben uns überlegt, welches Hotelkonzept hat eigentlich noch eine Daseinsberechtigung? Welches Konzept möchten wir entwickeln? Und haben damals gesagt, dass wir ein sehr hochwertiges Interior Design mit einer sehr, sehr digitalen Guest Journey kombinieren und somit auch verschiedenste Zielgruppen ansprechen. Also wir haben den klassischen Businessreisenden, wir haben aber auch Fußballer bei uns, wir haben Familien, die vorübergehend dann bei uns unterkommen.
Teilweise bis 70 Quadratmeter oder so sind die Dinger groß, ne?
Genau, also die Durchschnittszimmergröße sind...
Bei 18 fängt es, glaube ich, an?
22 fängt es an.
Okay.
Durchschnittszimmergröße sind 35 Quadratmeter und die größten Apartments sind 70 Quadratmeter.
Ja, das ist extrem groß. Also nur mal jetzt mal zum Vergleich. Jeder kennt so sein Hotelzimmer jetzt eigentlich, was er so weiß, aber niemand weiß so, wie groß die jetzt wirklich sind, die Zimmer. Nur mal eine Zahl zu geben aus dem Hotel Development. So in den 2010er Jahren auch, aufgrund dessen, dass Bauen immer teurer wurden und auch kaum noch Baulücken letztendlich da waren, sind die meisten Zimmergrößen irgendwie in der 4-Sterne-Hotellerie zwischen 22 und 27 Quadratmeter irgendwo geblieben. Ja, pro Einheit. Wenn ich jetzt in die Budget-Hotellerie gehe, kann es auch mal 12 bis 15 Quadratmeter sein. Ja.
So ein Motel-One-Zimmer ist wahrscheinlich eher so 12 bis 15, ne?
Würden wir auch sagen, ja. Mhm. Genau. Und da war das, was wir im Zipper dann vorgefunden haben, was vollkommen anderes, eine extrem hochwertig gebaute Immobilie. Und umso spannender war eigentlich für uns der Case zu sagen, kann man in einem solchen Premium-Produkt, was wir auch komplett selber vom Interior Design gestaltet und ausgebaut haben, kann man das eigentlich auch so digitalisieren, dass du nahezu keinen mehr vor Ort hast, der diese klassischen Services anbietet, wie Check-in, Check-out.
Die immer nerven. Wir haben 2025 und die Hotels, wo ich schon mindestens 5-6 Mal war, die kriegen es natürlich nicht hin, meine Firma raufzuschreiben auf die Rechnung, wenn ich nicht jedes Mal sage, ich habe ja eine Firmenadresse hinterlegt. Ne? Nö, da ist jetzt gar keiner dabei, Herr Bosek. Ja, dann buchstabiere ich nochmal. Ach ja, jetzt sehen wir die. Unfassbar. Aber erzähl bitte weiter. Ja, die Standard-Task.
Ja, genau. Und wir haben dann halt gesagt, genau das kann ja nicht sein, weil überraschenderweise, so sagen wir immer, das nervt ja nicht nur dich. Ja. Das nervt ja uns, unseren Mitarbeiter, genauso. Ja. Es macht auch nicht Spaß, morgens am Front Office zu sitzen und dann steht da eine Riesenschlange und dann frage ich dich, hast du gut geschlafen? Und dann fängst du mir an, eine Geschichte noch zu erzählen. Ja. Das sind ja alles Themen, das macht niemandem gerade Spaß. Und da haben wir gesagt, lass mal das doch mal ganz weg und lass das doch auf den Gast verlagern, diese Sache. Und überraschenderweise macht das beide Seiten glücklicher.
Ja, das ist, glaube ich, total. Wenn ich einchecke, manchmal zähle ich halt mit, wie häufig die Leute klicken müssen. Und ich komme ja nicht von der Straße und sage, guten Tag, Sie kennen mich nicht, ich möchte mein Zimmer haben, sondern ich habe ja vorher reserviert, alles eingetippt. Und oft sind das bis zu 50 Klicks, die dann noch passieren müssen mit der Maus, bis ich meinen Hotelschlüssel bekomme. Wo ich mal sage, was tippen die dann da alles noch ein? Das ist ja unfassbar.
Also hiermit bist du offiziell in den Zipper eingeladen, Christoph, und kannst dann hoffentlich ganz smooth einchecken. Das war wirklich auch von Tobi und mir damals das Ziel, dass man so smooth wie möglich von der Buchung des Hotelzimmers bis dann Türöffnung so wenig Hürden hat eigentlich wie möglich. Und wir glauben, dass wir das sehr, sehr gut geschaffen haben, dass man echt, wenn man das nicht möchte, gar keine Berührungspunkte mehr hat mit unseren Mitarbeitern. Wir gehen aber da einen Schritt weiter. Also wir vergleichen uns jetzt nicht mit den vollautomatisierten Apartment-Hotels, sondern wir sagen, wir haben trotzdem 24 Stunden jemanden im Hotel vor Ort. Unsere Resident Hosts, die wirklich fester Bestandteil sind für unser Konzept. Das heißt, du hast die Möglichkeit, mit denen zu kommunizieren, per WhatsApp, per Anruf oder sie bei uns auch im Community Space dann auf der 13. Etage zu treffen, weil wir eben diesen menschlichen Charakter und Gastgeber sein bei dem Konzept auch nicht verlieren wollten.
Aber das heißt, ich kann von Rechnungsanschrift bis vielleicht auch irgendwie Wasser bestellen oder sowas, kann ich dann per WhatsApp machen?
Du kannst alles selber machen. Wir haben keine eigene App entwickelt, sondern das ist webbasiert. Da arbeiten wir auch mit einem Dienstleister von uns zusammen und kannst die Rechnungsanschrift darüber ändern, über dein Gastprofil, kannst mit unseren Mitarbeitern chatten. Das war echt sehr, sehr beeindruckend zu sehen. 70% unserer Gäste kommunizieren per WhatsApp mit uns. Das heißt, das hat sich wirklich komplett gedreht. Auch gar nicht so davon abhängig, welche Altersgruppe dann unsere Gäste sind, sondern es ist einfach convenient. Das hat sich auch extrem entwickelt und geändert im Markt.
Das ist ganz lustig, dass du das sagst. Wir hatten neulich einen Gast, die machten so ein System, damit Unternehmen einfacher mit ihren Mitarbeitern kommunizieren können, sodass sie sagen, bisher leider hängen die Mitarbeiter gerade so im Blue-Collar-Bereich in WhatsApp-Gruppen und organisieren, da kommst du morgen, dann kommt er, Schichtbetrieb und so weiter. Das ist natürlich datenschutzmäßig und so weiter ein Horror. Dafür haben sie eine App gebaut und haben halt gesagt, wir versuchen aber, die App genauso nutzbar zu machen wie WhatsApp oder wie den Facebook Messenger, weil das die Apps sind, die Leute schon gewohnt sind. Und dann müssen sie nicht bei uns irgendwie die nächste Usability lernen, sondern alles sieht ziemlich genauso aus, wie irgendwie gelernt. Insofern ist es, glaube ich, tatsächlich, wenn ich das schon so höre, dass ihr sagt, wir machen das per WhatsApp, anstatt mit einer eigenen App, fühlt sich schon irgendwie viel mehr Friction.
Ja, vor allen Dingen, genau, wir haben die ganzen Schnittstellen reduziert an der Stelle. Mhm. Ist ja auch nicht so, dass jemand jetzt von unseren Mitarbeitern ein Handy dann hat, um dann WhatsApp da zu checken. Das wird genauso nicht klappen, weil der Prozess wird dann dadurch nicht besser. Sondern wir haben gesagt, okay, das Ganze muss seamless auch dann in einem Profil sozusagen auftauchen, dass man sieht, egal ob derjenige mit E-Mail, WhatsApp oder einem anderen Channel eigentlich mit uns spricht, das muss hinterher aber in einer Maske bei unseren Mitarbeitern auftauchen. Und daraus kommunizieren die letztendlich mit unseren Gästen. Und ja, wie gesagt, die Gäste nehmen es perfekt an. Wir haben über 70%, die das per WhatsApp machen. Und jetzt mittlerweile deutlich höhere Quote, die auch online selber eincheckt und auch vor das Zimmer öffnet. Und das war entscheidend. Wir haben jetzt gesehen, sind viele auf unsere Branche zugekommen, viele App-Hersteller und haben gesagt, ich baue dir jetzt mal eine App. Mhm. Ja, und da ist unsere Branche dann für anfällig, weil wir sind sehr hands-on und in manchen Teilen vielleicht eben nicht so digital unterwegs erstmal gewesen. Und dann sagten alle, super, jetzt habe ich eine eigene App.
Mhm. Und wir haben gesagt, man erstmal installiert, dann nur zwei Tage braucht. Und
genau
dann
das. Wirst du also nie installieren. Ja. Du installierst jetzt erstmal nicht unbedingt die Zipper-App, haben wir gesagt. Deswegen haben wir gesagt, das muss, wenn wir das machen, dann muss das Ganze aber wirklich browserbasiert funktionieren, weil dein Handy, wenn du Pech hast, dann funktioniert deine App nicht. Mit dieser App muss meistens per Bluetooth, NFC und anderen Technologien, die auf deinem Handy auch angeschaltet sein müssen, dann mit den Türschlössern kommunizieren. Das klappt meistens auch nicht. Und wenn du dem Gast dann erklären musst, dass er, Entschuldigung, zu doof ist, sein Handy zu bedienen, das willst du ihm gar nicht sagen, das macht auch keinen Spaß und zu Recht auch keinen Spaß. Deswegen haben wir gesagt, nee, dein Handy muss eigentlich nichts können als einen Browser öffnen. Das kann wirklich eigentlich nahezu alle Handys. Und dann hast du es wie eine Tannenliste, sieht das bei dir drin aus, wenn du deine digitalen Schlüssel dann hast. Und die swipest du einfach und dadurch öffnet sich dann wirklich das Schloss. Das sieht ja total einfach aus, aber das war eigentlich die eigentliche Herausforderung, weil das kannten wir so in unserer Branche noch nicht. Wir haben noch keine Cases so richtig gefunden gehabt und mussten das eigentlich mit den verschiedenen Entwicklern eigentlich dann und Anbietern entwickeln lassen. Aber es hat funktioniert.
Spannend. Ich war mal vor anderthalb Jahren in, ich glaube in Jena ist das Kinderkanal Kika, irgendwie Studio, Hauptstadtstudio Kika, ich glaube das in Jena oder Erfurt, eins von beiden hoffe ich. Und da waren wir auch in so einem winzigen Hotel, wo es komplett nur über Browser und WhatsApp ging und das hat super geklappt, aber es war halt total verrückt. Und als du vorhin erzählt hast, wir wollen auch jemanden auf der Fläche haben, die haben irgendwie nur 6 Zimmer oder sowas gehabt und da war es wahrscheinlich dann irgendwie teuer. Aber da fühlte ich mich dann auch richtig alleine, weil ich halt dachte so, ist jetzt jemand im Haus oder nicht? Oder kommt gleich einer oder ja? Und insofern dann irgendwie trotzdem zu wissen, es ist, und man hat das Versprechen, es ist immer jemand im Haus, finde ich dann auch wahnsinnig, wahnsinnig wichtig.
Ja, auch ein Gefühl der Sicherheit. Mhm. Im Zipper jetzt hier in Düsseldorf haben wir viele Longstay-Gäste, die mehrere Wochen und auch Monate richtig bei uns leben. Und für die sind unsere Resident Hosts dann auch wirklich Teil der Familie. Also die werden angesprochen, wenn es um Tipps geht, Restaurants, viele Longstay-Gäste auch, die von internationalen Firmen das erste Mal in Düsseldorf sind und die sich natürlich auch austauschen möchten. Und auch ganz klar nachts, dass man ein Security da hat, weil so ein Apartment-Hotel ist natürlich auch anfällig dann für Gäste, die man vielleicht nicht haben möchte. Und damit schaffen wir eben dann unser Konzept von den anderen auch wirklich abzuheben, dann für unsere Gäste sich sicher bei uns auch zu fühlen.
Wir hatten ja vorhin gesagt, dass teilweise diese Apartments zwischen 50 und 70 Quadratmeter groß sind. Ich hatte jetzt auf der Internetseite trotzdem keinen Preis gesehen über gut 230 Euro die Nacht oder sowas. Auch für die Großen. Ist das wirtschaftlich dauerhaft machbar oder ist das eher so ein lernt uns kennen Angebot?
Ja, wir haben ja aber verschiedene Facilities sozusagen nicht oder Outlets. Ja. Also wenn ich in ein großes Full-Service-Hotel, wie wir das in der Branche sagen, komme, also wo ich ganz viele verschiedene Dienstleistungen, Restaurant, Bar und alles habe, dann habe ich auch ein ganz anderes Staffing. Und wenn ich dann bei einem der Kollegen bin, die du gerade sagtest, die vielleicht für ein großes Zimmer 250 bis 300 Euro nehmen, dafür aber dann eine Mitarbeiteranzahl hat, die dann irgendwann bis zu 1:1 quasi Zimmer-Mitarbeiter in der Quote kommen können.
Gibt's
sowas? Ja, das sind Voraussetzungen, aber wenn du 5-Sterne-Hotellerie bist, bist du eigentlich bei einer Quote von ein Zimmer pro Mitarbeiter oder umgekehrt.
Unfassbar.
Und genau das war ja unser Hebel, dass wir gesagt haben, nee, wir können in unserer Branche eigentlich nur noch bestehen, weil ist ja nicht nur unsere Branche, die über Mitarbeiter
haben. Aber die Mitarbeiter, das sind jetzt nicht Mitarbeiter, die die ganze Zeit vor Ort sind, sondern natürlich auch irgendwie im Schichtbetrieb dann auch bei jeder von.
Natürlich, okay, aber trotzdem
ungefähr, Alter,
wenn du 150 Wahnsinn. Zimmer hast, 150 Mitarbeiter. Ja.
Wahnsinn.
Wir haben 168 Zimmer oder und Apartments und machen das mit 8 Mitarbeiter im operativen Team.
Ja, plus kann, wahrscheinlich Cleaning und so weiter, Housekeeping.
Genau, plus externes Housekeeping. Ja. Dann kannst du aber jetzt ausrechnen, was das bedeutet halt und warum das der Hebel halt ist. Und das ist in vielen Bereichen so, weil wir sind ja nicht die einzige Branche, die jetzt darüber meckert, dass wir keine Mitarbeiter mehr finden, was tatsächlich aber nicht so unser Thema ist, weil wir auch hier anders recruiten, auch social medial anders recruiten und versuchen ganz anders auf die Menschen dazuzugehen und auch Menschen dafür finden und begeistern können. Aber das ist halt der entscheidende Hebel in unserer Branche und da hat die Branche lange gebraucht, halt wirklich umzudenken.
Spannend. Du hattest jetzt erwähnt, da kann man vielleicht irgendwie den Kosten irgendwie auch arbeiten. Wo wird noch das Geld verdient? Also wird das Geld verdient, macht ihr lange Mietverträge, 20 Jahre oder sowas und im Grunde muss man da schon, jeder Prozent, den man da verhandelt, ist irgendwie 400.000 Euro mehr EBIT über die 20 Jahre oder weniger EBIT über die 20 Jahre oder kauft ihr die Objekte und sagt dann über die Entwicklung der Immobilie ist dann im Verkauf auch ein großer Teil des Cases, auch einfach die Immobilienentwicklung. Also was sind so die größten Hebel, die dann am Ende nach ein paar Dekaden darüber entscheiden, ob das ein richtig super Hotel gewesen ist oder nur Durchschnitt?
Ja, es kommt immer darauf an, welches Vertragsmodell man hat. Ja.
Was bevorzugt ihr?
Wir haben mittlerweile bei Hospitality X haben wir eigentlich so alle Vertragsmodelle bei uns inkludiert, die man in der Hotellerie haben kann. Wir haben klassischen Mietpachtvertrag jetzt mit dem Zipper. Wir haben ein Owner-Operator-Modell, sowohl in der Immobilie als dann auch auf der Betreiberseite mit dem Hotel 4 Jahreszeiten am Schluchsee. Wir haben einige Dienstleistungsverträge, wo wir als Berater das Konzept entwickeln. Aber und da unterscheiden wir uns von anderen Beratungsunternehmen. Ich habe vorher auch für eine Beratung gearbeitet. Es ist immer schön, ein Konzept zu entwickeln und dann zu sagen, so, jetzt ist hier das Konzept. Viel Glück bei der Umsetzung, weil meist ist nämlich die Umsetzung das, was den Erfolg bringt. Und wir sagen, wir gehen ein Stück weiter als ein klassischer Berater. Wir entwickeln das Konzept mit den Verantwortlichen vor Ort, sind dann aber immer noch an der Seite des Betreibers und beratend, unterstützend tätig. Und zurück zu deiner Frage, es kommt natürlich immer darauf an, wie du jetzt den Gewinn dann auch definierst. Also für uns ist es extrem interessant, mittlerweile verschiedene Vertragsmodelle auch anbieten zu können. Und das sind auch die eingehenden Gespräche mit den Eigentümern der Hotelimmobilien, dann auch ganz offen zu brainstormen. Möchten Sie das Hotel selber betreiben? Wollen Sie, dass wir das Hotel eigenverantwortlich betreiben? Und so kann man dann eben ein Vertragsmodell finden, was dann auch passt.
Und bei verschiedenen, also wie du sagst, bei verschiedenen Objekten hast du auch völlig verschiedene Rendite-Themen. Weil wenn du jetzt guckst, auch gerade auch was operative Renditen angeht, wenn du ganz schlanke Konzepte hast in der Budget-Hotellerie, hast du irgendwie ein operatives Betriebsergebnis von bis zu 50%. Operativ, vor Miete, ja, dann kommt Mieten und so weiter. Und wenn du ein Resort-Projekt nimmst, große Resorts, gerade in Deutschland dann, die trotzdem sehr, sehr mitarbeiterintensiv natürlich sind, weil du vom Schwimmbad, was sich trotzdem nicht mit AI selber pflegt momentan, ne, viele dieser Themen,
Garten.
Genau, alles das machst, hast du irgendwie eine operative Marge, wenn dann richtig, richtig gut warst, sagst du, boah, super, ich habe 20-25% operativ operativen Gewinn vor Miete und so weiter gemacht, ja. Und da unterscheiden sich natürlich die Konzepte ganz anders halt, ne? Ja.
Was sind im laufenden Betrieb neben den Personalkosten die höchsten Kosten? Also merkt ihr, dass man sagt, so ja krass, so ein Bett ist nach 8 Monaten auch wirklich durch und man muss im Grunde alle 8 Monate neues Bett einbauen oder lassen die Leute das Wasser laufen und sagt, kein Mensch kann sich vorstellen, wie viele Leute auf einmal duschen, wenn sie im Hotel schlafen oder sowas. Also was sind so operative hohe Kosten, die man von außen vielleicht gar nicht so kennt, aber die in der Branche einfach super wichtig sind beim Kalkulieren?
Ja, du brauchst natürlich das ganze technologische Setup. Wir haben mit Hospitality X jetzt ein Tech-Stack entwickelt, so nennt man das auch bei uns in der Hotellerie. Und da ist von Reservierungssystem bis hin zu dann aber auch Tools, was man zum Beispiel im Housekeeping einsetzt, ganz viele verschiedene Dienstleister auf der technologischen Seite, die natürlich auch operative Kosten auslösen. Wir haben jetzt für die unterschiedlichen Hotelprojekte wirklich bis zu 30 Dienstleister im Tech-Stack, die dann ermöglichen, dass wir unser Hotel betreiben.
Das war auch nochmal eine Überraschung. Ich dachte natürlich, wenn man dann irgendwie neu gründet und modern und so weiter, dass ihr dann auch sagt, wir entwickeln eine neue Buchungsplattform und wir entwickeln gleich die Plattform, mit der man irgendwie die Türen öffnen kann oder sowas. Aber da habt ihr mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, so, nee, wir gucken, dass wir im Headquarter schlank sind und halt irgendwie die beste Software irgendwie in unseren Tech-Stack irgendwie einnehmen, aber dass ansonsten wir das eher so komponentenbasiert zusammenbauen.
Ja, absolut. Ne? Ich meine, jetzt kennen wir uns im Online-Retail nicht sonderlich gut aus, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die meisten Online-Händler alle sagen, super, ich mache jetzt endlich mal, ich programmiere meine eigene E-Commerce-Plattform, sondern nicht umsonst.
Man soll sich wundern.
oder den Versuch dann angehen, ne? Aber ist ja nicht umsonst, dass es natürlich die Shopifys dieser Welt gibt eigentlich, die momentan sehr erfolgreich sind. Interessant, ich glaube, hattest du in einer der letzten Talks, war natürlich die Frage, und das ist auch eine Frage, die wir uns natürlich stellen, weil wir auch conversion-driven natürlich sind auf unseren Websites und das ständig mit unseren Agenturen auswerten, was funktioniert bei uns eigentlich nicht bis im Sales Funnel, bis der Kunde bei uns abschließt. Das ganze Thema AI-Shopping eigentlich, ne? Nach dem Motto, kann ich jetzt demnächst endlich mal nicht nur mit WhatsApp bauen, mit uns kommunizieren, sondern kann ich eigentlich auch das Zimmer direkt darüber buchen und der Agent schließt auch die Buchung ab. Und das ist immer das Spannende bei uns. Es ist nach wie vor sehr beratungsintensiv an vielen Stellen. Wenn ich jetzt ein großes Resort nehme und da buche, dann gibt es da 1000 Fragen meistens des Gastes noch mit. Ich hätte übrigens immer gerne meinen Lieblingsplatz hinten rechts am Fenster, wenn ich abends essen komme. Außerdem die Massage dann. Kann ich eigentlich auch im Schwimmbad mal dahin gehen? Wie warm ist denn das? Viele, viele Fragen, die bis zu einer Buchungsabschluss erst dann kommen, weil es eben nicht nur eine Terminreservierung ist. Das wird spannend für unsere Branche, aber da ist AI mit Sicherheit eines der Themen, wo wir sagen, boah, wenn das jetzt weiter vorangetrieben wird, auch in unserer Branche, und es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis genau diese Möglichkeiten alle kommen zur Buchung, dann wird es auch einen riesen Impact geben, nochmal im Wachstum eigentlich bei uns, wo jetzt viele, viele Menschen teilweise sitzen, die das alles beantworten müssen und wir gar nicht wissen, wo wir die herbekommen. Das wird dann nochmal entscheidend, um mit solchen Ketten wie bei uns auch wachsen zu können.
Apropos Komponenten, ich glaube, beim Thema Technik durften auch die Kollegen von Vodafone helfen, oder?
Ja, genau richtig. Wir haben mit Vodafone gemeinsam unser ganzes Konzept erarbeitet im Zipper. Vodafone hat die gesamte IT-Infrastruktur bereitgestellt in dem Hochhaus. Und wir haben mit Vodafone gemeinsam tatsächlich geschafft, dass wir so schmal aufgestellt sind, also nur mit 8 Mitarbeitern. Und auch keine richtige IT-Abteilung.
Ja, Vodafone nennt das, glaube ich, bei sich Managed IT. Mhm. Das passt ganz gut. Vodafone sourced ja selber aus vielen guten Partnern eigentlich die Infrastruktur, wo wir sagen, okay, wir haben einerseits, wir scherzen immer, das dickste Rohr da in der Stadt liegen. Mhm. Wir haben es gedrosselt auf 3 Gigabit-Leitungen. Wir könnten das aufbohren irgendwie bis 10. Damit ist schon mal sichergestellt, dass irgendwie in 168 Apartments alle gleichzeitig Netflix komplett runterladen können. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir wirklich gesagt haben, okay, wir haben Rechenzentrumpartner und alles, aber wir brauchen jetzt unbedingt jemanden, der wirklich hier unser WLAN betreibt, der Cybersecurity-mäßig wirklich auf die Themen aufpasst. Und da haben wir gesagt, ja, da brauchen wir einen großen Partner. Und nachdem dann die Infrastruktur gelegt war, haben wir gesagt, da können wir das gemeinsam mit dem auch weiter aufbauen. Und damit sind viele, viele Ideen gemeinsam entstanden, wo wir dann zuerst gar nicht wussten, in welche Richtung das Ganze geht. Und plötzlich haben wir uns gemeinsam wiedergefunden und haben vor Ort sogar bei der Vodafone, dessen Headquarter aber irgendwie Luftlinie auch nur ein paar hundert Meter entfernt ist, haben wir wirklich dann die Themen nach und nach ausgerollt und dadurch ist eine intensive Kooperation entstanden.
Ihr habt neben dem Zipper auch ein Parkhaus übernommen. Wie viele Stellplätze hat das?
458.
Über mehrere Etagen, nur 5, 6 Etagen oder sowas?
Ja, 11 Halbetagen, okay. Genau. Ja.
11 Halbetagen, okay. Vorher wurde das wahrscheinlich, keine Ahnung, da kann man sagen, pro Platz haben wir vorher 233 Euro Umsatz im Monat gemacht oder I don't know. Und dann guckt ihr euch das an, sagt ihr, wir bringen da jetzt irgendwie noch einen tollen Pfiff rein. Ich glaube, bei euch kann ich jetzt in dem Parkhaus gibt's irgendwie, kann ich auch meine ganzen Pakete abliefern und kann da irgendwie Pakete hinliefern lassen und kann die dann jederzeit abholen. Oder ihr habt, glaube ich, auch Parkplätze für Leute, die besonders ein bisschen Vorsicht für ihr Auto haben möchten, die besonders abgetrennt sind oder wo auch besonders häufig geputzt wird, damit da nicht so viel Staub liegt oder wo ich vielleicht mein Auto auch an Strom anstellen kann, falls ich irgendwie so, wenn ich mein Auto 2 Jahre nicht benutze, dass da nicht die Batterie kaputt geht. Also sind das so Konzepte, wo ihr sagt, so ah krass, auf einmal haben wir den Durchschnittswert nochmal irgendwie 10%, 20%, 30% erhöht? Oder sind das erstmal Sachen, mit denen ihr experimentiert, aber wo es jetzt erstmal darum geht, irgendwie innovativ zu sein, aber noch nicht, dass man damit wirklich signifikant die Auslastung pro Stellplatz irgendwie erhöht?
Ja, ich glaube, die Entscheidung damals, das Parkhaus zu betreiben, beziehungsweise dann den Vertrag da zu unterschließen, beschreibt unsere Herangehensweise, Geschäft oder Business zu machen, ganz gut. Mhm. Sehr opportunistisch. Also was uns Spaß macht, ist Konzepte zu entwickeln. Und das Parkhaus war eine Riesenchance für uns, liegt direkt neben dem Zipper. Und das eine beeinflusst natürlich das andere sehr positiv. Das heißt, wenn der Zipper gut ausgelastet ist, parken unsere Gäste hoffentlich auch im Parkhaus nebenan, was wir natürlich vorher auch mit in die Buchungsentscheidung oder in den Buchungsprozess mit integrieren. Und was uns unterscheidet von anderen ist, dass wir im Detail uns Konzepte überlegen. Das ist, was uns auch Spaß macht. Wir haben das Parkhaus damals übernommen. Es war ein klassisches Parkhaus mit Schrankenanlage. Mhm. Du kennst es. größtes Problem eigentlich, dass am Tag mindestens zweimal diese Schranke abgefahren wurde.
Das ist wirklich so häufig. Jetzt nicht irgendwie einmal im Monat, sondern so häufig.
Man glaubt das gar nicht, ja.
Das heißt, man braucht eigentlich eine Vollzeitperson, die die Schranke wieder anbaut.
Genau.
Also die haben Sollbruchstellen. Da sieht man mal, wie die entwickelt werden, diese Sachen. Das Ding fällt einfach dann auch runter, aber das liegt dann halt auch da und jeder, der so eine Schranke dann da liegen sieht und ein offenes Tor sieht, denkt kurz nach und eine Gelegenheit macht.
Ja, und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir mal ganz anders. Wir möchten keinen Mitarbeiter vor Ort haben. Wir können das perfekt übers Hotel, was direkt anschließend nebenan auch ist, mit bewirtschaften. Wir haben es dann umgestellt auf ein Kennzeichen-Erkennungssystem. Das heißt, die Schranken abgebaut, man fährt mit dem Auto rein, das Kennzeichen wird erkannt, kennt man ja jetzt ganz viel. Und hat trotzdem noch zwei Kassenautomaten, kann eben dann vor Ort auch bezahlen oder hat die Möglichkeit, 24 Stunden, bis zu 24 Stunden danach auch online zu bezahlen. Und das hat super funktioniert. Du hast jetzt ein Thema noch angesprochen, hier die Paketstation, die wir integriert haben. Das kommt tatsächlich über meinen vorigen Job bei der Deutschen Bahn. Das ist eine Kooperation von DHL und der Deutschen Bahn. Das ist die sogenannte Abholstation. Und die haben wir als erste Abholstation in einem Parkhaus, also nicht am Bahnhof, aufgestellt. Und die war im ersten Monat, glaube ich, schon zu 87% ausgelastet. Das heißt, da war wirklich ein Need auch für so eine Abholstation, für Paketabholungen, auch im Quartier. Und somit haben wir eine Attraktivität auch fürs Parkhaus geschaffen und natürlich für unsere Longstay-Gäste dann auch die Möglichkeit, da Pakete direkt hinliefern zu lassen.
Alles online, das ist das Gute. Wir versuchen eigentlich immer auf der einen Seite wirklich Mehrwerte zu schaffen, unseren Gästen und auch so ein Quartier. Wie kann man so ein Quartier aufwerten? Eigentlich das, was wir häufig so in unserer Branche, in der Hotellerie machen, ist wirklich eine Quartiersentwicklung und damit eigentlich auch im klassischen Sinne Wirtschaftsförderung.
Das ist eine moderne Form für Viertel, so, ne?
Genau.
So die zwei, drei Straßen drumherum. Ne?
Ja, absolut, genau. Hier wird zu Kiez sagen, wie auch immer. Kiez, und das ist wirklich dann Wirtschaftsförderung par excellence, weil wir sehen, ja, wir stehen in Düsseldorf hier nicht in der Innenstadt, sondern das ist Düsseldorf-Herd. Das ist ein klein bisschen außerhalb der Innenstadt, direkt hinter Oberkassel gelegen. Und ja, da hat man sich lange immer gesagt, wo sind das eigentlich als Düsseldorfer? Bis man wirklich den ganzen Charme auch dieses gemischten Gebiets gefunden hat. Viele, genau das, was wir eigentlich alle suchen. Viele kleine Geschäfte, Gastronomien, einfach ganz normales Leben immer. Was aber natürlich auch immer damit struggelt, dass du sagst, okay, wo kriegen wir unsere Kunden her? Wie wirtschaften wir morgen noch als Pizzeria, als Bäcker und so weiter? Und wenn so ein Hotel einfach dann kommt und sich das nicht verschließt, sondern im Gegensatz, wir sagen, wir sind offen und sagen unseren Gästen, nee, also du brauchst nicht bei uns das Brötchen kaufen. Da gehst du vorne zum besten Bäcker, da gehst du zum besten Dönerladen, da gibt es aber noch einen Rewe, da gibt es Folgendes. Das wertet so ein Quartier auf und bringt richtig Traffic auch da rein. Das heißt, das ist wirklich besten Sinne Wirtschaftsförderung, was wir betreiben. Und das muss man auch aktiv machen. Und das ist immer uns wichtig. Alles, was wir versuchen, ist eher so zu denken in Kooperationen. Und wie kann das in Kooperationen gefördert werden? Und das ist ein ganz wichtiger Part gewesen von Anfang an. Hospitality X, also Hospitality X, einer und dann eine Branche, die wir mit ranpacken wollten.
Das habe ich erst eine halbe Stunde vor dem Podcast kapiert, dass dieses X auch so ein bisschen heißt mit, also sozusagen multipliziert mit irgendwas. Ne?
Ja. Und das haben wir eigentlich von Anfang an gelebt. Und so haben wir auch den Zipper von vornherein entwickelt.
Wo kommt das Kapital her für solche großen Projekte? Ich saniere gerade ein Haus und habe schon genügend Herausforderungen sozusagen, Umbau dafür irgendwie zu finanzieren. Und dann höre ich irgendwie, dass ihr sagt, und dann haben wir noch ein Parkhaus mit dazu genommen. Das hatten wir eigentlich gar nicht vor, aber haben wir auch noch gemacht. Also wie fängt man da irgendwie an, Kapital zu raisen? Sind das Fonds oder geht ihr zur Bank oder ist das ein Mix? Was ist da so typisch?
Also wir sind bei Hospitality X komplett eigenfinanziert, haben auch keine Investoren jetzt bei uns mit drin, aber arbeiten natürlich auch mit Kapitalpartnern zusammen, wenn wir Projekte umsetzen. Das sind Joint Ventures, das sind ganz unterschiedliche Modelle, Finanzierungen, die man auch aufnimmt, um in Hotels zum Beispiel zu investieren, wenn man auf die Immobilienseite auch möchte. Also gibt es ganz viele unterschiedliche Modelle.
Ist das einfach, in Kapital zu kommen? Ich hatte irgendwann mal vor ein paar Jahren mit einem Kollegen zu tun, der meinte, die Finanzierung zu kriegen ist gar nicht so das Problem, sondern die Objekte zu kriegen, die Immobilie zu bekommen. Ist das immer noch so? Also, dass man irgendwie sagt, wenn ich irgendwie sage, ich mache hier ein Hotel hin oder sowas, ich finde da garantiert eine Finanzierung. Genau, aber
es gibt natürlich absolute Erfolgsmodelle. Du hattest vorhin auch die Kollegen von Motto One genannt, die natürlich dann einfach ihren Proof hatten, wo du sagst, jetzt haben sie es geschafft. Aber auch da am Anfang war es mit Sicherheit nicht so einfach, wie es dann hinterher wurde. Und die hatten ihren Proof und dann entwickelte sich das Ganze. Mhm. Aber wir haben auch für uns entschieden, eigentlich in den meisten Cases, auch Classpro Hospitality X, kein großes Venture Capital oder irgendwas reinzunehmen. Wir sind eher so, glaube ich, die klassischen Unternehmer auch, die dann sagen, wir möchten relativ unabhängig eigentlich agieren. Und wir müssen auch nicht wachsen, einfach nur, weil wir wachsen müssen. Sondern wir machen das, was wir meinen, was sinnvoll erscheint. Mhm. Und das unterscheidet aber nochmal ein bisschen auch die Hotelbranche jetzt mal zu anderen. Jetzt geht es nicht nur darum, Immobilien zu bauen. Dieses Modell, das nennt man Owner und Operator, sind häufig voneinander getrennt. Sondern bei unserer Branche ist es halt so, dass wenn du darüber redest, wie Ausstattungen finanziert werden, ist das häufig so, dass das mit inkludiert wird im Gesamtbau auch von Immobilien und mitfinanziert wird und du über deine Mieten letztendlich wieder verdienen musst. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich so das Modell. Auf der anderen Seite arbeiten wir auch für andere, die Hotel-Eigentümer, die dann sagen, könnt ihr mich bitte beraten und auch mein Hotel betreiben. Mhm. Das machen wir hier an der Stelle dann ja genauso. Und deswegen hast du nicht so dieses Thema wie, ich baue jetzt einen Shop auf im E-Commerce, ich brauche jetzt riesig Geld, verbrenne das auch riesig, sondern wir sind da eher sehr klassisch unterwegs und müssen unser Geld operativ verdienen. Genau.
Ja, wir müssen wirklich Geld verdienen, ne? Wahnsinn.
Eigentlich sehr tugendhaft, ne? wahrscheinlich deswegen auch in der Branche so ein kleines bisschen die Vorsicht mit zu vielen, zu neuen Experimenten, weil man einfach weiß, ich kann mir nicht leisten, dass das 2 Jahre erstmal in so einer Mal-Gucken-Phase ist, sondern ich muss da relativ zeitnah.
Ja, darfst du nicht vergessen, das ist immer die Schnittstelle zur Immobilienbranche und der ganze Thema Real Estate.
Ja.
Ich kenne jetzt kaum eine Branche, finde ich, die irgendwie undigitaler unterwegs ist. Lange Zeit ging es der Branche erst schlecht. Da hat sie gesagt, wir können nicht investieren. Dann ging es der Branche sehr, sehr gut. Hat gesagt, jetzt brauchen wir ja gar nicht investieren.
Ja.
Und jetzt geht es gerade, glaube ich, wieder nicht so richtig gut. Ja. Und jetzt ist eigentlich doof zu investieren. Also
irgendwas ist immer.
Das ist eigentlich jetzt immer genau. Und ich glaube, wenn auf der Seite sich was tun würde, wenn wir Real Estate anders denken würden, Real Estate sich auch weiterentwickeln würden, wir arbeiten auch an weiterführenden Konzepten, dann könntest du das Ganze auch finanzierbarer und skalierbarer im wahrsten Sinne des Wortes auch machen.
Wo setzt ihr mehr AI ein als vielleicht der Hoteldurchschnitt in Deutschland?
Also grundsätzlich bei uns im Team. Mhm. Wir versuchen auch jetzt eine gewisse Role Model Funktion zu sein, dass wir jetzt hier mit Microsoft Copilot intern im Team sehr stark auch arbeiten. Wir machen sowieso unsere komplette Kommunikation auch im Team über Microsoft Teams. Mhm. Und dann schauen wir uns sehr spezifisch Use Cases an. Und wir haben ja gerade darüber auch gesprochen, dass die Use Cases, die wir machen, müssen auch funktionieren, auch natürlich operativ einen Mehrwert bringen. Ein Beispiel, was man mal nennen kann, sind die Beantwortung von Bewertungen, also Online-Bewertungen. Da arbeiten wir mit einem Unternehmen zusammen, wo dann ein AI die Bewertung direkt beantwortet, also uns Vorschläge macht und dann die Hoteldirektoren beziehungsweise die operativen Teams diese Vorschläge auch direkt annehmen können. Das heißt, man spart wirklich Zeit, man gewinnt Effizienz.
Und kriegt so einen Standard rein wahrscheinlich. Ne?
Kriegt einen Standard rein und vor allem auch eine gewisse Auswertung. Das heißt, man sieht ganz genau, welche Bereiche funktionieren gut, welche Bereiche funktionieren nicht gut und dann auch automatisiert diese Bewertung, Ausarbeitung, sodass man dann auch in die Feedbacks gehen kann mit den operativen Teams.
Geht aber auch jetzt soweit, dass wir auch, also wir haben auch bei uns in der Branche Revenue Management Systeme, also wirklich Systeme, die dann wirklich versuchen, Auslastung und Preis so zu optimieren, dass der optimale Umsatz dabei generiert wird. Kannte man lange Jahre schon aus der Flugindustrie und ist auch schon sehr, sehr lange in unserer Branche, aber trotzdem sind das Systeme, die auch mittlerweile, nehmen wir mal den Algorithmus zur Seite, trotzdem auch AI-Spezifika haben, dass man anfängt, auch als jemand, der nicht originär daherkommt, so ein System aber, wenn er sich einloggt, mal Sachen fragen kann. Du machst wirklich mit einem Language Model, fragst du und dann baut er für dich die Charts, sodass du aber als Manager dann vernünftig damit eigentlich Informationen sourcen kannst, ohne dass du jedes Mal deine Experten darin fragen müssen. Also das ist wirklich interessant in der Richtung.
Wenn ich jetzt sozusagen ein böser Zauberer wäre, der auf einmal Finger schnipst und dann habt ihr kein AI mehr in eurem Unternehmen, dann würde das nicht so kritisch werden, Stand heute, sondern es würde ein paar Sachen nerven und knirschen, aber würde jetzt nicht sagen, auf einmal könnt ihr kein Geld mehr verdienen, ne?
Wir bauen nicht originär darauf auf.
Ja.
Nichtsdestotrotz nutzen wir natürlich alle Software und Suchmaschinenoptimierungen, die letztendlich darauf wie die gesamte Welt basieren.
Ja. Also, die gesamte Welt, ja. Das stimmt schon. Ihr versucht ja wahrscheinlich auch in der Branche zu zeigen, dass es irgendwie ein cooles Konzept sein kann, dass ihr beratet oder dass ihr Management übernehmt oder mithelft oder so. Was sind so in der deutschen Hotelbranche, vielleicht auch hinter vorgehaltener Hand, die größten Herausforderungen, die so auf uns zukommen, wo man sagt so, oh, wie soll das nur werden? Gibt's sowas oder ist man da optimistisch oder ist man da eher so wie in der Autobranche und sagt, wenn es nicht irgendwie ein Wunder passiert, dann wird es richtig problematisch. Also wo steht die Branche insgesamt ungefähr?
Also man sieht schon einen gewissen Trend. Mhm. Ich glaube, das kennen wir alle. Die sogenannten 0815 Hotels, also wirklich auch Tagungshotels, die es ja echt noch viel gibt, die werden es immer schwerer haben. Also wir sagen ja auch für uns, dass wir eine Stärke haben, Themenhotels zu entwickeln. Auch Hotels zu entwickeln, die eigenständig dastehen, die man gut vermarkten kann. Und daran glauben wir. Es gibt einen sehr, sehr starken Trend, auch von vor allem Reisenden im Leisure-Bereich, die sich extrem im Detail mit den Konzepten auseinandersetzen. Mhm. Vor allem eben auch Konzepte, die Geschichten erzählen. Können ganz unterschiedliche Geschichten sein, aber die Reisenden von heute möchten bespielt werden, möchten auch eine Geschichte erzählt bekommen, die sie dann auch mitnehmen können. Und in den Hotels müssen eben verschiedene Highlights geschaffen werden, die dann auch genau diese Geschichten erzählen. Also da sieht man echt einen starken Trend weg von den Standardhotels hin zu Themenhotels, die Geschichten erzählen.
Versucht ihr auch schon so Sachen zu machen, dass ihr sagt, jedes Hotel braucht 4 Instagrammable Areas. Das muss irgendwie entweder die tolle Kaffeemaschine sein oder ich hatte gerade erzählt, am Wochenende war ich in einem Hotel mit Pancake-Maschine und die war leider ausgefallen und das hat irgendwie bei allen Kindern komplett den Tag versaut. Aber ist das auch schon fast so ein bisschen was, wo man mitdenkt oder ist das dann noch nicht so relevant?
Ja, also auf jeden Fall, aber schon auch seit längerem halt. Ne? Das ist ja das Coole eigentlich in unserer Branche. Du hast ein Produkt, was du nicht nur anfassen kannst, sondern darin übernachtest du auch. Das lebst du, das erlebst du und lebst du halt wirklich auch. Und wenn wir sowas kreieren, dann sind das genau diese Spots. Wir müssen immer wieder genau herausfinden, was machen die Leute jetzt. Gutes Beispiel ist, wir haben im Hotel 4 Jahreszeiten am Schlusssee, haben wir gerade extrem viel Geld investiert und haben eine ehemalige Tennishalle umfunktioniert in eine Halle aus 2 Padel-Courts und drumherum ein Fitnessstudio, was seinesgleichen sucht letztendlich, mit Techno-Gym gemeinsam ausgestattet. Super hochwertig, aber eben auch so gestaltet, dass wenn du da drin stehst, wirklich Lust hast, darauf Videos von dir zu machen, dass du natürlich angeblich jeden Tag trainierst, ganz hart, dass du auf dem Padel-Court stehst, über dir die Disco-Kugel noch an sein kann, dass du ganz andere Erlebnisse da eigentlich hast, als wenn man das so früher kannte. Das sind solche Themen, die darüber schaffen wir das. Wir stellen hier einfach irgendwie nur einen doofen Bilderrahmen auf und jetzt fotografiere dich mal Richtung Skyline, sondern wir versuchen das wirklich über Gestaltung, Innengestaltung wirklich zu kreieren.
Das sind natürlich alles coole Ideen. Ich habe auch gerade, da war das wieder das Schluchsee.
Genau.
Ich hatte auch auf der Webseite gesehen, dass sie da gerade so einen tollen, ich glaube, das kommt im Herbst jetzt so ein Abenteuerspielplatz mäßig oder sowas baut. Das ist auch wie so ein kompletter Indoor-Spielplatz. Was natürlich phänomenal cool ist und wo ich irgendwie auch schon geguckt habe, ist das was für uns? Aber das sind ja alles erstmal Investitionen. Spielt ihr auch so ein bisschen darauf, dass ihr sagt, okay, wir sind mutiger als andere Hotels und investieren erstmal ein bisschen mehr, weil wir dann überzeugt sind, dass es hinten heraus so einen großen Hebel hat?
Ja, man steht natürlich extrem im Wettbewerb. Hm. Du hast jetzt gerade das Hotel 4 Jahreszeiten am Schluchsee angesprochen. Da hat mein Vater jetzt gerade mit dem Team vor Ort echt was Außergewöhnliches geschaffen. Dieses Kinderparadies jetzt auch zu entwickeln, da wurde eine Tennishalle komplett oder wird gerade komplett als Kinderparadies umgebaut.
Was ja auch eigentlich so, also ich würde sagen, es ist ja mega naheliegend, denn auf dem Tennisplatz können irgendwie 2 oder 4 gleichzeitig sein und in so einem Kinderspielplatz kannst du ja irgendwie die Hälfte der Kinder vom Hotel unter. Also es ist ja ein super smarter Platz, Platzausnutzung, würde ich fast sagen.
Ja, und vor allem auch für Familien natürlich perfekt, weil die Eltern können entweder in die Gym gehen, in die Sauna, Paddle-Tennis spielen und die Kinder sind dann im Kinderparadies, auch entsprechend mit Aufsehern da vor Ort, sodass man wirklich als Familie auch die Zeit nutzen kann, als Eltern vielleicht mal eine kleine Auszeit bekommt. Und du hast es ja eben angesprochen mit deinen Kindern und den Pancakes, das ne, sogenannte Pancake-Hotel. Und wie treffen Familien Entscheidungen, in welches Hotel sie fahren? Es sind diese Beispiele, wo die Kinder sagen, ich möchte wieder in das Kinderparadies am Schluchsee. Denen ist eigentlich total egal, was es da sonst noch gibt. Aber das ist ein Highlight, was die Kinder auch in Erinnerung behalten.
Ja, witzig. Und wäre für mich natürlich auch, wenn ich irgendwie wüsste, da kann ich vielleicht ein Stündchen oder so mit einem Auge nur hingucken, anstatt mit zwei Augen irgendwie hingucken auf meine Kinder. Das ist natürlich total wertvoll. Über die letzten Jahre, was sind die härtesten Learnings, die ihr gemacht habt, wo ihr gedacht habt, oh, das hätten wir uns auch einen Tick einfacher vorgestellt oder wir hätten mit all diesen Problemen gerechnet, aber dass das jetzt noch oben drauf kommt, was fällt euch da ein? Welche Anekdoten vielleicht auch, was euch so ein bisschen, ja, doch schon beeindruckt hat, was es alles so gibt, wenn man Hospitality gründet.
Ja, ich glaube, unsere Namensfindung, das ist so eine Geschichte, da müssen wir jetzt drüber schmunzeln. Das war damals echt herausfordernd. Und zwar, wir haben uns echt viele Gedanken gemacht, auch mit unserer Agentur damals, welchen Namen wir haben. Wir haben uns dann erstmal den Namen Hospitality Rockstars tatsächlich gegeben.
Witzig, ja.
Und dann haben wir den Namen prüfen lassen. Das war kurz vor der wichtigsten Immobilienmesse, der Expo Real. Ich glaube, zwei Wochen vorher haben wir den Namen nochmal an unsere Rechtsanwältin gegeben, spezialisiert auf Markenrechte. Und die uns dann aber empfohlen hat, diesen Namen bitte nicht zu nutzen, weil es gewisse andere Hotelgesellschaften gibt, die eben mit Rockstars auch arbeiten. Und dann waren wir, glaube ich, zwei Wochen vor der wichtigsten Immobilienmesse das erste Mal mit unserer neuen Firma einen offiziellen Auftritt und haben dann wirklich Tag und Nacht gebrainstormt, welchen Namen geben wir uns
denn?
Und
je mehr man nachdenkt, desto schwieriger, ne?
Ja, und genau. Und dann hatten wir echt ein sehr, sehr cooles Meeting, auch mit unserer Agentur zusammen. Shoutout an Ibo. Haben gebrainstormt und so sind wir eigentlich an unseren Namen Hospitality X gekommen, weil wir überlegt haben, was machen wir eigentlich oder was ist unser Ziel? Und unser Ziel ist es wirklich, die Hospitality-Industrie mit anderen Themen, mit anderen Innovationen, mit anderen Industrien zu verbinden. Aber das war, also ich würde sagen, für mich so einer der herausforderndsten Situationen jetzt in der Firmengründung.
Fällt dir noch was ein, Tobias?
Ja, leider das, was jeder auch jeden Tag liest, ne? Bürokratie bis zum geht nicht mehr. Unsere Branche ist da besonders auch gefährdet, weil uns häufig irgendwie gefühlt auch hoheitliche, staatliche Aufgaben übertragen werden. Ich sag nur,
ihr müsst ja auch kontrollieren, wer
ich
da
sag nur Meldeschein, ne? Genau. Ja, der ist jetzt ein Segen seit Anfang des Jahres weg. Das war ein Thema, was der Verband bei uns extremst lange vorangetrieben hat. Die,
ihr musstet oder müsst immer noch auch wirklich Personalausweise prüfen, ne?
Nee, das brauchen wir nicht mehr. Ah, okay. Wir brauchen das nicht mehr. Das ist jetzt seit 1.1. diesen Jahres eigentlich abgeschafft.
Kann ich das verweigern und beim Check-in?
Das kannst du verweigern, ja, außer, und jetzt kommt's, schwierige Sache in Deutschland, du bist Ausländer.
Ja,
ja, wenn du Ausländer bist, das sehe ich dir natürlich direkt an, ne? Klar. Dann sage ich, zeig doch mal deinen Ausweis, den muss ich jetzt kontrollieren, Meldegesetz aus der Kaiserzeit, das habe ich jetzt zu tun. Also da sehen wir halt, es war dann extremst gut versucht, das Gesetz jetzt auch mal anzupassen, aber dann leider nicht so gut umgesetzt. Und was extrem schwierig dann ist für unsere Branche wieder jetzt zu sagen, wie kann ich das denn jetzt regeln? Und da habe ich natürlich genau die Menschen vor mir stehen, die sagen, ich zeige dir hier mal gar nichts jetzt und ich sage auch nicht, wer ich bin. Das sind aber meistens die, die...
Aber ich hätte auch erwartet, dass man dann nicht einchecken darf. Dass sie ja wirklich sagen, sie hat also... Dürfen Sie. Ja.
Aber die Zeit ist eigentlich jetzt vorbei, das kannst du auch jetzt tun. Aber das ist nur ein Teil. Wir haben ganz viele andere Bereiche noch. Ja. Das branchenspezifisch, plus absolut, was man an bürokratischem Aufwand betreibt und Städte jedes Mal sich neue Sachen einfallen lassen. Wir sagen nur das ganze Thema City Tax.
Ja.
Die wird auch in jeder Stadt übrigens anders berechnet. Ja. Ja. Also in Hamburg wird die auf auf Umsatz. Da wird geguckt, in wie viel Umsatz du pro Nacht gerade generierst und da ist gestaffelt das Ganze, wie das berechnet wird. Das muss auch in unseren Systemen erstmal eingegeben werden, dass das funktioniert. In Düsseldorf hast du pro Nacht und wie sagst du, Nase, nochmal anders. Und wir fragen uns dann immer, warum ist die City Tax eigentlich nur von Hotels zu entrichten? Und warum ist das nicht noch eine Tax, die vielleicht auch alle anderen machen müssten? Aber wir sagen immer, warum lassen wir nicht ganz weg? Weil wir haben immer das Gefühl, der Aufwand bei einer Stadt, das auch zu verwalten wiederum, führt dazu, dass eigentlich die Tax genau dafür direkt verwendet wird. Und die fällt dann übrigens auch ein großes schwarzes Loch, weil es ja auch nichts Gebundenes ist. Wenn ich die Kurtaxe wenigstens noch habe, wer gerne schon seit vielen Jahren Ost- und Nordsee Urlaub macht, weiß das, die ist meistens zweckgebunden. Deswegen ist es ja auch eine Abgabe, die ist zweckgebunden, wird die eingesetzt, da wird der Strand von mir aus von aufgeräumt und andere tolle Dinge mitgemacht. Aber die klassische City-Tax, die fällt in ein riesen Haushaltsloch, meistens der Städte.
Hat so ein Meldeschein eigentlich, das finde ich ganz spannend, weil mir fehlt noch was ein, was ich mal gehört habe, hat so ein Meldeschein euch auch Umsatz gekostet? Also wie groß ist der Markt, wir müssen ein bisschen näher kommen ans Mikrofon jetzt, wie groß ist der Markt an Leuten, die Hotels nutzen, um irgendwie Abenteuer zu erleben mit einer oder einem Bekannten, was man zu Hause nicht machen kann? Und die haben dann natürlich irgendwie auch genervt reagiert, wenn man dann irgendwie sich auf einmal mit Personalausweis einchecken muss. Denn ich wusste oder habe tatsächlich mal gehört, dass manche Hotels sagen, seitdem wir die Keycard im Aufzug deaktiviert haben, sodass man sozusagen ohne Keycard bis zum Hotelzimmer kommt, haben wir viel mehr Umsatz, weil sich auf einmal unser Hotel viel häufiger sich auf einmal Leute treffen, wo sie sagen, ich bin in Zimmer 247, komm mal bis an meine Tür hoch. Und also dass da teilweise sozusagen solche Kleinigkeiten, aber einen relevanten Anteil an den Use Cases haben. Da war ich ganz überrascht. Ist das irgendwie, habt ihr auch die Erfahrung, dass Hotels auch zum zweistelligen Prozentsatz für Abenteuer genutzt wird oder ist das eher zu vernachlässigen?
Da sind wir als Hoteliers natürlich nicht aussagefähig. Ja. Das behandeln wir natürlich sehr diskret.
Spannend. Okay. Ja. Okay, toll. Du sagtest Bürokratie. Gibt es Themen, wo ihr gesagt hättet, da hätten wir noch viel bullischer sein müssen. Wir hätten nicht nur den Zipper mieten sollen, sondern gleich das ganze Quartier am liebsten, weil wir sofort merken, dass wir eine tolle Auslastung haben und dieses Konzept super ankommt. Also ist das auch etwas, wo ihr sagt, manche Themen funktionieren so gut, da hättet ihr doppelt so viel wagen sollen.
Bin ich immer im Nachhinein echt vorsichtig mit. Ne? Das ist wie beim Fußball gucken. Danach muss man genau die Strategie und tun sollen. Also sehe ich jetzt von vornherein, glaube ich, jetzt erstmal nicht direkt, weil wir sind wirklich, auch wenn wir die Branche sehr, sehr gut kennen, sehr lange auch gearbeitet haben, von vornherein kennen, ist es trotzdem so, dass du mit dem Zipper zum Beispiel eine ganz neue Brand auf den Markt gebracht hast. Du musst wirklich dagegen anstinken, dass es eine Menge gewachsener Brands und auch Hotels natürlich gibt in den Städten. Und deswegen war uns eher wichtig zu überlegen, wenn wir eine neue Marke kreieren, ein neues Konzept für Düsseldorf, dann darf das nicht das x-te Hotel wieder sein, sondern das muss wirklich was Besonderes sein, was der Markt auch jetzt braucht. Und daraus dann zu Schlussfolgern, dass wir so mutig waren, um zu sagen, jetzt hätte man noch viel mehr machen müssen, das tun wir da eher nicht, weil wir sagen, okay, wir sind stolz darauf, dass wir das eigentlich so hinbekommen haben, weil auch das muss man erstmal beweisen, dass das funktioniert. Ja, also so, und meistens ist das ja das Lustige an so den Business Cases, die ich glaube, ich sehe, ob man ein Startup ist oder ob man ein Weltkonzern ist. Wenn man so sich seine Business Cases von vor ein paar Jahren für heute mal anguckt, da lacht jeder dann erstmal drüber und sagt, super Idee, hat auch in Teilen dann funktioniert. Und da sind wir eigentlich eher stolz drauf, dass wir sagen, wir stehen jetzt heute schon bei 7 Hotels plus unserem berühmtes Parkhaus, was wir schon ein paar Mal genannt haben. Und damit sind wir extremst weit. Ja? Wir wachsen nicht, weil wir börsennotiert wachsen müssen.
Ist das ein Verdrängungsmarkt? Also gucken die anderen Hoteliers, ich glaube, der deutsche Markt ist sehr stark inhabergeführt. Da gibt es gar nicht so viele Ketten oder nicht so viele Hotels sind in Kettenhänden. Ist das so, dass sie sagen, was jetzt kommen die irgendwie an und jung, dynamisch, erfolgreich? Oder ist der Markt und sagt, toll, dass sich das weiterentwickelt, komm mal an meinen Tisch, lass uns mal ein Bier zusammen trinken. Wie erlebt ihr das?
Nee, also insgesamt ist der Hotelmarkt sehr, sehr offen. und grundsätzlich sehr freundlich. Also man kennt sich auch untereinander. Es gibt viele Veranstaltungen und auch eigentlich eher so, dass man voneinander lernen möchte. Natürlich steht man hardcore im Wettbewerb, das ist einfach so. Man muss sich in den Markt reinkämpfen. Tobi hat es gerade gesagt, jetzt hier mit dem Zipper, auf uns hat jetzt in Düsseldorf keiner gewartet. Also wir mussten ganz genau uns ansehen, welche Zielgruppen möchten wir eigentlich auch ansprechen. Wo denken wir, dass wir besser sein können als andere? Aber grundsätzlich glaube ich eher, dass auch in der Hotellerie man eher voneinander lernen möchte und auch dann sich weiterentwickelt. Man kriegt auch ganz viele Anfragen von anderen Hoteliers, wo man auch Austausch, Feedbackgespräche dann bekommt.
Das ist nämlich halt wahrscheinlich ein Vorteil, wenn du irgendwie in Düsseldorf bist und ein anderer Hotelier in München ist, dann nimmt man sich nicht so sehr die Gäste weg. Dann kann man auch sehr offen miteinander reden, ne?
Ja, absolut, genau.
Und das also, ist, glaube ich, so im Online-Marketing oder im E-Commerce kann man ja das halt nicht machen, weil man da irgendwie deutschlandweit um den gleichen Kunden kämpft. Aber bei Locations, glaube ich, hat man dann den Vorteil, dass es auch bringt, sich zu öffnen und irgendwie Dinge auszutauschen.
Ja, wir sind aber auch verbandstechnisch ganz anders aufgestellt. Mhm. Du sagst, hast vorhin die Autoindustrie angesprochen. Mhm. In der Autoindustrie, wie das so ist, da gibt es ein paar Big Player und dann gibt es auch für diese paar Big Player gibt es gefühlt dann auch irgendwie einen großen Sprecher von einem Verband. Wir sind so nicht organisiert, sondern bei uns wirklich, dass jeder Hotelier im Verband mitmachen kann, der dann aufgeteilt ist, einmal zwischen Hotelverband, der wirklich die politischen Hotelthemen begleitet, auf internationaler Ebene und auf nationaler Ebene nochmal ein. Und dann gibt es noch einen eigentlich Hauptverband, der sich damit beschäftigt, mit dem ganzen Thema Vermarktung, Sales, Commercial im Allgemeinen. Und da macht jeder mit. Und das kennst du so aus großen Industrien nicht, wo die Big Player das bestimmen, was politisch gesagt wird, sondern bei uns ist das sehr auf Arbeitsebene eigentlich beschäftigt, sodass da egal, ob du das Hotel zum Goldenen Anker hast oder ein Marriott Hotel, die spielen alle zusammen und tauschen sich da wirklich aus, welche Software wie genutzt wird, machen Fortbildungen gemeinsam. Das ist ein Riesenvorteil. Wir sind einerseits vielleicht nicht immer die lautesten, aber machen verdeckt das sehr, sehr gut. Und das ist, glaube ich, die absolute Stärke unserer Branche.
Was für einen Branchenumsatz gibt es? Habt ihr das im Kopf?
Ja, ist immer die Frage, wie man rechnet. Ne? Tourismus allgemein gibt es natürlich.
Ich hätte jetzt natürlich so Hotelübernachtungen.
Aber wir, jetzt mal, um das im Vergleich zu bleiben, allein von was wir als Arbeitgeber letztendlich in unserer Branche bewegen, wir sind deutlich größer als die Autoindustrie. Also alle kennen immer die Autoindustrie, und die muss gefördert werden. Ja. Ich gönne das jedem, der gefördert wird an der Stelle. Ja. Und auch wir haben gute Sachen jetzt durchgesetzt und wir sind auch sicher, dass die 7% auf in der Gastronomie, auf Speisen und Getränke kommen wird zum 1.1. Das ist ein ganz wichtiges Signal, diese 12%-Punkte wieder hinzubringen. Und wird viele, viele vor Ort auch stärken. Aber ja, wir beschäftigen mehr Menschen als die Autoindustrie. Und das zeigt eigentlich so ein bisschen, was wir hier bewegen.
Jetzt habe ich so viel gefragt. Gibt es irgendwas, was ich noch hätte fragen können, wo ihr sagt, das haben wir komplett vergessen oder ist nochmal wichtig zu erwähnen oder ist ein Thema, das ihr persönlich irgendwie relevant findet, dass die Leute mal davon hören?
Also du hast ja eben gefragt, bei welchen Themen wir noch mehr bullisch eigentlich hätten sein wollen. Und es gibt zwei Themen, mit denen wir uns jetzt gerade sehr intensiv auch beschäftigen. Hätte der Tag mehr als 24 Stunden, hätten wir es hoffentlich oder schon dieses Jahr auch ausgerollt. Das ist auf der einen Seite ein Thema, was die ganze Hotellerie auch beschäftigt, das ganze Thema Cybersecurity. Wir sehen, dass das wirklich ein Thema ist, was sehr, sehr an Relevanz auch gewinnt. Also viele auch Cyberangriffe, gerade auf Hotels, auch viele Hotels, die nicht entsprechend darauf vorbereitet sind. Da entwickeln wir jetzt gerade ein Konzept, auch eigentlich so ein Beratungsansatz, ähnlich wie wir das jetzt für dann Hotelkonzeptentwicklung machen, wie man Hotels entsprechend Cybersecurity technisch dann auch vorbereiten kann, dass solche Hacker oder Angriffe eben auch nicht erfolgreich sind. Und das zweite Thema, und das kommt ein bisschen wieder dazu zurück, was du eben auch gefragt hast, was macht eigentlich Hotels besonders oder welchen Trend seht ihr eigentlich, ist das Thema Tiny House und dann auch Naturerlebnisse, naturgeprägte Reisen. Also wir sind davon überzeugt, dass dieser Markt extrem gewinnen wird. Wir haben ein Konzept, was wir gerade auch vorbereiten, auszurollen im Markt, was so ein bisschen den Bereich Camping, was ja so ein bisschen, also was schon eine sehr, sehr nischige Zielgruppe ist, mit touristischen Reisen verbindet. Also dass wir sagen, wir wollen trotzdem einen gewissen Interior Designanspruch haben, was sehr, sehr premiumlastig ist, aber das mit Natur verbinden. Das ist vielleicht so ein kleiner Sneak Peek, in welche Richtung wir uns das gerade entwickeln.
Kann ich mir super vorstellen, weil ich glaube, gerade wenn man in der Stadt wohnt, so wie jeder wünscht sich, hätte ich doch mal was, was mitten in der Natur ist, aber trotzdem ich keine Rückenschmerzen habe, wenn ich da irgendwie 2 Nächte geschlafen habe. Also ich glaube, es gibt auch so irgendwie so ein Unternehmen, die heißt Nature oder sowas ähnliches, die dann irgendwo einzelne Tiny Houses in die Gegend stellen. Und das fand ich irgendwie auch toll, aber gibt es noch nicht so viele und dann macht man das doch nicht oder sowas. Aber das, also ein gewisser Anspruch, aber trotzdem mitten in der Natur, da hast du auf jeden Fall mein Interesse. Das ist spannend.
Genau, und das wollen wir dann verbinden mit unserem Know-how, wie man eben solche Konzepte auch effizient betreibt.
Toll. Das ist natürlich die wichtigste Frage nochmal zum Schluss. Otto, wo ist dein Lieblingshotel, einmal in Deutschland und einmal weltweit? Was fällt dir da ein?
Mein Lieblingshotel in Deutschland, ganz klar, der Zipper.
Ja, da, okay. Wenn also sozusagen, wenn man nicht die eigenen Hotels nennen dürfte, oder gibt es irgendwie, meinetwegen auch international, dann kann man jetzt irgendwie nicht in Deutschland einen Favoriten machen, sondern kann sagen, ja, okay, man ist halt in Singapur, das kann man jetzt Haus hier nicht ändern. Also gibt es vielleicht international irgendeine Location oder irgendein Hotel, wo du sagst, das ist irgendwie cool, das hat mich beeindruckt oder das, da fühle ich mich wohl.
Ich kann mal reinschauen. Das ist, glaube ich, unglaublich schwierig, wenn man zusammen, man hat immer so viel von verschiedenen Konzepten halt im Kopf. Das ist ja genau das Problem. Man reist rum und sagt, aus dem Bereich würde ich mir das ja am liebsten zusammen wünschen, aus dem das, da ist das Zimmer, da ist Gastro ganz toll. Was extrem auch geprägt hast, Hotellerie, wie wir sie auch gedacht haben, sind die One-Hotels. Echt geschrieben, klassische 1, One Hotels, ist ein US-amerikanische.
Ja. In New York gibt es
ein cooles. Genau, unter anderem da, was auf der Brooklyn-Seite ist, was völlig surreal ist, wenn man bei denen auf der Dachterrasse ist, dann guckt man auf die Skyline von Manhattan, ist viel spannender als ja in Manhattan eigentlich zusammen, wo ja, du aufs nächste Hochhaus guckst, die aber wirklich jetzt nicht nur davon leben, mit Sicherheit auch, dass die natürlich diesen wunderbaren Skyline-Blick haben, den haben wir sind jetzt nicht Manhattan, aber eben doch Düsseldorf, extrem stolz, dass wir den auch haben, aber die ziehen das ganze Thema der Idee und des Konzepts und des Storytellings dahinter auch durch. Wenn man reinkommt, eine unglaublich coole Lobby, die dann schon mit Steinen gesäumt ist und wirklich Nature reingeholt hat ins Hotel. Ich glaube, unglaublich aufwendig operativ, weil da tatsächlich teilweise echt dann Wasser auch geflossen ist oder fließt und das Ganze bewässert. Aber das ganze Thema auch, warum die Steine da liegen, genau da erklärt wird, was das mit dem Standort tatsächlich in der Großstadt zu tun hat, das alles damit reingezogen hat. Und das verbindet eigentlich, dass man so ein Urban Nature Retreat hat, und trotzdem 2 Minuten von der lauten U-Bahn Richtung Manhattan. Das ist schon extrem cool gemacht.
Ich glaube, das kenne ich. Die haben auch so eine tolle Poollandschaft oben mit dem Ausblick, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Und auf der Brooklyn-Seite. Ja, toll. Okay. Ist dir noch was eingefallen international?
Ja, ich würde das Proper Hotel in Santa Monica nehmen, in Los Angeles. Ah. Genau, ich habe 3,5 Jahre in L.A. gewohnt, bevor ich wieder zurückgekommen bin nach Düsseldorf. Und was die extrem gut geschaffen haben, ist ein Gefühl, eine Atmosphäre, wenn man in die Lobby kommt. Die Designerin hier, Kelly Wurstler, hat die Lobby designt. Das macht sie, glaube ich, bei allen Proper Hotels. Und da passt echt jedes Piece, passt da zueinander und vermittelt ein gewisses Gefühl. Man fühlt sich sofort zu Hause, was ja ganz viele Hotels versucht haben. Und das haben die dann kombiniert mit extrem schönen Hotelzimmern und oben auch so einer Rooftop-Landschaft. Das können die Amerikaner ja sehr, sehr gut mit einem Pool, aber dann mit einer Bar, wo dann wirklich alle Menschen am Wochenende auch abhängen, ihren Drink nehmen. Das vermittelt irgendwie einen gewissen Lifestyle da in Kalifornien.
Ja, das klingt toll. Ich glaube, in Kalifornien oder in L.A. Am Pacific Coast Highway gibt es in Malibu das Malibu Beach Inn.
Ja.
Das gehört dem Larry Ellison. Der hat da irgendwie in der Straße irgendwie 8 oder 10 Häuser gekauft und unter anderem auch das Hotel. Und da kann man natürlich auch irgendwie für $1,000 die Nacht schlafen im kleinen Zimmer, aber natürlich mit wahnsinnig schönem Ausblick. Aber vor allen Dingen kann man da unten einigermaßen bezahlbar auch mal eine Waffel und einen Kaffee trinken. Und das ist halt geil, wenn man da irgendwie in Malibu am Wasser sitzt, direkt am Wasser, auf diese Privatstrand quasi fast guckt, wo irgendwie eine 10 Millionen Villa neben der nächsten steht. Auch Larry Ellison selber hat da irgendwie ein paar hundert Meter weiter irgendwie ein Haus, wo er irgendwie viel Zeit verbringt. Das fand ich auch beeindruckend. Und das ist halt wahrscheinlich auch wegen solcher Immobilien und natürlich dem Wasser und dem Wetter und so weiter. Das kann man dann leider auch nicht in Hamburg nachbauen. Das ist ein bisschen schade. Aber okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das tolle Konzepte sind. Vielen Dank. Toll. Mir hat es viel Spaß gemacht. Hattet ihr auch Spaß?
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Christoph.
Ja, das freut mich. Dann, lieber Otto, lieber Tobias, herzlichen Dank für eure Einblicke, für die Offenheit und die Themen, die ihr mitgebracht habt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und dass Hospitality X oder HX, wie ihr das nennt, noch viel, viel größer und viel, viel erfolgreicher wird. Und wir irgendwann mal ein Update machen, was alles seitdem passiert ist. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Gerne, cool.
Vielen Dank.
Dir zu Hause danke ich herzlich fürs Einschalten. Das Team und ich freuen uns jedes Mal, wenn du uns für eine Folge dein Ohr leist. Falls du Hospitality X auch so spannend fandest, dann freut es dich sicher zu hören, dass das Unternehmen wächst und aktuell suchen Otto und Tobias jemanden im Bereich Online-Marketing und AI, um ihr Konzept für die Hotellerie noch weiter zu optimieren. Für weitere Details schau einfach mal auf ihre Homepage. Ganz liebe digitale Grüße von
Otto,
von
Tobi
und von Christoph. Bis bald, ciao.